Daniel Henry hat viel von Komplementarität zwischen Frankreich und Deutschland gesprochen. Das ist uns vor allen Dingen in diesem didaktisch-methodischen aufgefallen. Wir haben es ein bisschen im ersten Band zusammengefasst, zu sagen, wir haben den nach Frankreich so ein bisschen exportiert, unsere freie Diskussionskultur, unsere Bewertungskultur, während wir von Frankreich übernommen haben, dieses vielleicht rigide, aber auch sicherheitgebende Muster von methodischem Arbeiten. Gerade aktuell ist sehr stark in der Diskussion in den Gymnasien ein Methodentraining einzuführen, den Schülern ganz klare, konkrete Handlungsanweisungen an die Hand zu geben, wie mit gewissen Dokumenten, gewissen Aufgabentypen umzugehen ist. Das ist sowas, wo wir uns sehr stark haben bereichern lassen, denke ich, von der anderen Seite. Es war auch eben schon die Frage, haben wir uns eigentlich über Themen gestritten? Nein, war die Antwort. Guillaume hat erklärt, warum das so war. Wir sind mit diesem Band ja in einer der typisch strittigen Perioden. Es geht jetzt hier um diese, was wir immer traditionelle Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich nennen. Das 19. Jahrhundert, die Steigerung bis hin zum Krieg 1870-71, verknüpft mit der Demütigung Frankreichs durch die Reichsgründung in Versailles, den Ersten Weltkrieg mit dann der anschließenden, immer so verkauften Demütigung Deutschlands im Versailler Vertrag und schließlich dann wieder die Besetzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Hier sind ja auch die Fronten nicht mehr da. Letztendlich ist historisch geklärt, der Deutsch-Französische Krieg ist beispielsweise durch Bismarck herbeigeführt worden, war kürzlich noch in der Zeit zu lesen. Es gibt jetzt ein neues dreibändiges Werk, was es da wirklich nachweist. Der Akt der Reichsgründung ist als problematisch erkannt. Das waren also keine Sachen, über die wir uns mehr streiten mussten. Die Rezensionen zum zweiten Band heben jetzt auch weniger diese Frage hervor, dieser Frage der historischen Kontroversen, sondern eher den didaktischen Mehrwert. Also man traut ihm zu, das hat die Stuttgarter Zeitung in einem Titel geschrieben zur Erscheinung des Buches, es ist das Geschichtsbuch der Völkerverständigung. Oder, wie die Welt bei der Erscheinung schrieb, man glaubt, es ermögliche zu lernen, wie der Erbfeind tickt. Also wir sollen hier anscheinend eine weitere Versöhnungsarbeit leisten. Wie das geschieht, möchte ich jetzt so ein bisschen aufzeigen. Es ist nicht so sehr das Ziel, nämlich historische Mythen, die bestehen. Diese Erbfeindschaft ist ja ein historisch kreierter Mythos des 19. Jahrhunderts gewesen, vor allen Dingen in Deutschland. Für Frankreich war der Erbfeind nämlich gar nicht Deutschland, sondern England. Eine Ironie am Rande. Sondern letztendlich wollen wir in dem Buch auch aufzeigen, wie kommt es zu solchen historischen Mythen und wie kann man sie entlarven. Ja, das geschieht durch einen multiperspektivischen Ansatz, der beide Seiten zu Wort kommen lässt. Insofern trägt dies tatsächlich dazu bei, zu lernen, nicht vielleicht wie der Erbfeind, aber wie der Nachbar in seinem historischen Denken tickt. Das wird auch dadurch möglich, dass man die Geschichtsschreibung oder die Geschichtsvermittlung aus ihrem strikt nationalen Kontext löst und manches typisch deutsche Thema hier in diesem Buch vielleicht in einem etwas überraschenden Kontext wieder auftaucht. Es sieht dann oft so aus, als sei es stark gekürzt worden. Das werde ich am Beispiel der Weimarer Republik noch ein bisschen näher erläutern. Aber oft ist es einfach nur ganz anders verordnet. Also diese zwei großen Punkte, die Multiperspektivität als didaktischer Mehrwert und die Neuverortung von Themen, möchte ich im Folgenden ein bisschen genauer aufreißen. Zu einem der konfliktprägenden Kapitel gehört ja der Krieg von 1871. Hier sehen wir die Waffenstillstandsverhandlungen in Dancherie bei Sedan, dargestellt von Anton von Werner, der ja viele der großen Historiengemälde des 19. Jahrhunderts gemalt hat, der also deutsches historisches Denken der Zeit maßgeblich geprägt hat. Also die Deutschen sind hier die bestimmten, aber irgendwo fairen Sieger, die am Verhandlungstisch diesen Waffenstillstand ausarbeiten. So sieht sich Deutschland also selbst. In Frankreich sieht das Ganze dann so aus. Das sind nicht mehr die Kapitulationsverhandlungen, sondern die Verhandlungen zum Vorfrieden, der jetzt schon nach der Proklamation des Kaiserreiches. Aber man sieht hier deutlich, die Deutschen sind überhaupt nicht edel und fair, wie das Gemälde von Werners zeigt, sondern die räuberischen Erpresser und Vergewaltiger der Republik Frankreich. Wenn man diese beiden Perspektiven nebeneinander stellt, und das ist im Kapitel 2 der Fall, beide Bilder tauchen auf der gleichen Seite auf, erfährt der Schüler selbst diese unterschiedliche Wahrnehmung der beiden Länder oder die beiden Länder damals hatten und kann Emotionen, die damit zusammenhängen, besser nachvollziehen. Diese beiden Perspektiven werden also nicht nur so inhärent im Text angeboten, sondern auch explizit gemacht. Das geschieht auch, wie Daniel Henry eben sagt, in den Regards croisés, in denen ja diese Mythen wie die Erbfeindschaft analysiert werden, zum Beispiel in dem Dossier Deutsche und Franzosen in wechselseitigen Wahrnehmungen, was wir eben gesehen haben, wo Stereotypen der Zeit aufgezeigt werden, allerdings auch mal über Gegenentwürfe gesprochen wird, wie zum Beispiel spricht man dort über Ernest Renan oder man zitiert Ernest Renan, der eine prinzipiell deutschlandfreundliche Haltung hatte, auch im 19. Jahrhundert, wenn er auch sehr enttäuscht war und auch wütend über das deutsche Verhalten 1871. Hier in diesen beiden Beispielen ist es für den Schüler noch relativ einleuchtend, wie solche Standpunkte zusammenkommen. Etwas vielschichtiger ist die Diffamierung, wenn es um den Versailler Vertrag geht. Der Versailler Vertrag, haben wir eben gesehen, wird der Schmachparagraf 231, der Deutschland die alleinige Kriegsschuld zuspricht, wird in beiden Sprachen zitiert und es wird dann auch noch auf die Rezeption dieses Vertrages in beiden Ländern eingegangen. Hier sieht man eine deutsche Karikatur, in der der deutsche Michel durch das nur durch die Hand symbolisierte Frankreich dazu gezwungen wird, letztendlich all seine Kleidung abzulegen und letztendlich seine nicht vorhandenen Taschen dann auch noch zu leeren, um praktisch sein letztes Hemd für die Reparationsforderungen Frankreichs herzugehen. Für die Schüler in Deutschland erschließt sich oft nur mit Mühe, warum Frankreich eigentlich auf so eine bedingungslose Entschädigung pochte. Meistens baut sich für einen deutschen Schüler das Bild auf, Frankreich wollte sich eigentlich nur rächen für 1871, denn das hat man ja als Demütigung Frankreichs noch im Kopf und damit ist es auch dann gut. Der Schüler hat, meint er, verstanden, was Sache ist. So eine Karikatur schürt dieses Verständnis, wenn man nur sie in einem deutschen Schulbuch präsentiert. Das Geschichtsbuch legt jetzt allerdings einen sehr starken Akzent und stärker als wir es bisher in Deutschland gewöhnt sind auf den Ersten Weltkrieg. Dadurch wird den Schülern auch viel stärker klar, in welcher Weise Frankreich eigentlich in diesem Krieg gelitten hat, dass er hauptsächlich eigentlich auf französischem Territorium ausgetragen wurde. Auf deutschem Territorium, mit Ausnahme von Ostpreußen, waren kaum Kriegshandlungen, also war Deutschland ganz anders betroffen. Und so wird dem Schüler stärker deutlich, dass diese wirtschaftliche und persönliche Zerstörung Frankreichs noch eine weitere Ursache für diese bedingungslosen Forderungen nach Wiederaufbauleistungen haben. Deswegen ist es wichtig, den deutschen Studenten auch die französische Seite zu präsentieren und zu zeigen, wie sich aus französischer Sicht eigentlich dieser Versailler Vertrag und die deutschen ständigen Revisionsforderungen darstellten. Während Deutschland nämlich laut dieser Karikatur, man sieht diese abgerissene, etwas unförmige Germania, vor der schönen Marianne stehen und sie spielt ihr die Comédie de la Misère, also letztendlich eine Komödie vor. So schlecht, denkt man, in Frankreich geht es Deutschland gar nicht. Im Hintergrund ist sie bereits wieder dabei, ihre Kriegsmaschine anlaufen zu lassen, um Frankreich ein zweites Mal zu überfallen. Und zu guter Letzt, das arme Frankreich, das mit dem Wiederaufbau mit große Last hatte, sieht sich der von Amerika verhätschelten Germania gegenüber. Amerika, das ein großes Interesse daran hatte, den deutschen Wiederaufbau zu fördern, unter anderem um natürlich seine Kriegskredite in Europa zurückzubekommen. Deutschland soll Reparationen an die Kriegsgegner zahlen können, damit diese eben ihre Schulden bei Amerika bezahlen können. Dass also so Interdependenzen in der Geschichte da sind, wird dann erst deutlich, wenn man diese ganzen verschiedenen Sichtweisen hat. Insofern trägt diese Multiperspektivität, die wir durch diese verschiedenen Materialien haben, an solchen neuralgischen Konfliktpunkten dazu bei, dass der Schüler ein etwas globaleres Verständnis von dem Thema bekommt und sich nicht mit sehr einfachen Strukturen zufrieden gibt. C'est fini. Hier wäre ich dann auch bei dem zweiten Punkt der Ausführungen angelangt, die Neuverortung von hergebrachten Themen. Man spricht ja gerade im europäischen Kontext oft von der Notwendigkeit einer Entnationalisierung von Geschichte. Das heißt sozusagen, Geschichte nicht nur rein aus einem nationalen Blickwinkel zu betrachten, sondern einen globaleren Blick zu öffnen. Es kann allerdings nicht darum gehen, nationale Geschichte ganz zu verleugnen. Das möchte auch die Geschichtsdidaktik, denke ich, beider Länder nicht. Aber es geht darum, Alternativen aufzuzeigen und vor allen Dingen zu zeigen, dass nationale Geschichte immer in einem internationalen Kontext stattfindet. Man wird also klassische nationale Themen in dem Buch finden und auch beispielsweise Deutschland im Zweiten Weltkrieg, Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Die beiden Länder zum einen isoliert im 19. Jahrhundert, wie Daniel Henry gezeigt hat, aber auch in der komparativen Darstellung, wie es in dem Kapitel die Herausforderung des 19. Jahrhunderts der Fall war. Der deutsche Unterricht, und das ist so etwas, was der deutsche Geschichtslehrer auch mit als erstes nachguckt, meiner Erfahrung nach, ist die Weimarer Republik. Da ist ein ganz starker Akzent drauf. dem wird ein breiter Raum gegeben. Meist behandelt man dafür dann gerade in der Oberstufe den Ersten Weltkrieg etwas kürzer. Hier ist es, scheint es erstmal andersherum. Dem Ersten Weltkrieg wird ein sehr breiter Raum gegeben und die Weimarer Republik steht ja traditionell in Deutschland so ein bisschen am Ende des Ersten Weltkrieges als eine Art Neuanfang für Deutschland. Beginnt mit der Revolution von 1918, die aus diesem Krieg resultiert. Das tut sie hier stärker im Buch, als wir es gewöhnt sind, nämlich die Revolution von 1918 wird nicht, wie sonst üblich, in das Kapitel zur Weimarer Republik gesteckt, sondern man findet sie im Kapitel den Krieg beenden. Das heißt, sie wird gesehen als eine unmittelbare Folge dieses Krieges und als eine unmittelbare Folge auch der russischen Revolution, mit der sie in engem Zusammenhang steht. Und ich habe jetzt mal beim Unterrichten die Erfahrung gemacht, dass Schüler wirklich verstanden haben, warum die Angst vor dem Bolschewismus in Deutschland so groß gewesen ist in dieser Zeit, weil wir zuvor die russische Revolution behandelt haben, die sonst oft in einem ganz anderen Kontext steht. Nämlich einfach unter dem Thema die Supermächte USA und Sowjetunion und manchmal sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg stattfindet. Also jetzt hat man die russische Revolution als eine Folge des Krieges und hat dann im Anschluss direkt die Revolution in Deutschland. Und da hat es bei meinen Schülern wirklich das erste Mal so Klick gemacht. Aha, warum ist man denn so hysterisch gegenüber den Kommunisten gewesen 1919? Warum hat Ebert sich mit dem Militär verbündet, um die kommunistischen Aufstände niederzuschlagen? Das ist was, wo sozusagen ein neuer Ansatz auch ein ganz neues Verständnis bei Schülern hervorgebracht hat. Die Weimarer Republik selbst wird ebenfalls in einen europäischen Kontext gestellt. Wir haben sie nicht ein Kapitel die Weimarer Republik gemacht, sondern wir haben ein Kapitel die Demokratien in der Zwischenkriegszeit und da findet sie neben Frankreich ihren Platz, aber auch neben einem Kapitel, also einem generellen Überblickskapitel über Europa. Und das ist auch etwas, wo wir feststellen können, dass das Buch einen europäischen Blick öffnet. Oft beginnen die Kapitel erstmal mit einem Überblick über die Entwicklung in Europa, um dann den Fokus auf die beiden Länder zu legen. Ich denke, so wie die Weimarer Republik gezeigt wird, ist es halt nicht nur so eine typisch deutsche Sache, sondern sie ist integriert in eine europäische Entwicklung vom Aufstieg und Niedergang von Demokratien. Und das Schicksal erscheint etwas weniger singulär. Auch die Außenpolitik Weimars wird in diesem Zusammenhang plötzlich ganz anders gesehen. Sie erscheint nämlich nicht im Zusammenhang wie traditionell mit der Innenpolitik, sondern wir finden sie in diesem letzten Kapitel, was wir eben gesehen haben, die Entwicklung Europas, im Zentrum dann Briand und Stresemann. Das heißt, es ist halt nicht nur eine deutsche Geschichte, die dem Schüler präsentiert wird, sondern deutsche Geschichte im Zusammenhang mit Europa. Eine andere Sache, und das haben wir eben schon gesehen, deswegen kann ich das abkürzen, ist eben diese komparative Darstellung, also nicht sozusagen die andere Kontextualisierung, sondern der Vergleich der beiden Länder im 19. Jahrhundert. Wir haben also nicht die typische bismarcksche Innenpolitik mit Kulturkampf und Sozialistengesetz, sondern wir haben diese bismarcksche Politik als ein Beispiel für den Umgang mit Kirche, als ein Beispiel für den Umgang mit der Sozialdemokratie. Also kann der Schüler hier erkennen, dass es in Deutschland wie in anderen Ländern verschiedene Anforderungen gab, die für alle gleich waren, dass die Antworten, die darauf gefunden wurden, aber durchaus unterschiedliche waren, sodass der eigene geschichtliche Verlauf so nicht als notwendiger Verlauf gesehen wird, sondern man erkennt, dass es durchaus Alternativen gibt. Ein weiterer Unterschied, der uns aufgefallen ist, der in der Betrachtung bestimmter historischer Themen. Als Beispiel möchte ich nennen den Totalitarismus. In Frankreich gibt es den Ansatz, totalitäre Regime miteinander zu vergleichen, beispielsweise nach einem Modell zu klassifizieren und nach strukturellen Merkmalen einzuteilen, wie den Führerkult, die Einbeziehung von Bevölkerung, soziale Organisation, Jugendorganisation, Architektur der Macht. Das sind alles Merkmale eines totalitären Regimes und nach diesem Raster werden der italienische Faschismus, der Stalinismus und auch der deutsche Nationalsozialismus verglichen. Das ist ein Ansatz, der deutschen Geschichtsschreibung sehr fremd ist. Hier ist man eigentlich eher der Auffassung, dass der Nationalsozialismus nicht in ein Schema gepresst werden kann, weil er eine sehr singuläre Erscheinung ist. Für deutsche Historiker ist es oft gleichbedeutend, damit den Nationalsozialismus zu verharmlosen. Das heißt, wenn man ihn mit dem italienischen Faschismus gleichsetzt, ist es eigentlich zu wenig. Wir haben das so gelöst, dass wir das Analysemodell des Totalitarismus zwar präsentieren, aber gleichzeitig die Frage stellen, ist es ein universal anwendbares Muster, kann man das machen oder nicht? Und das ist letztendlich eine Beantwortung, zu der man im Unterricht finden kann, und diese Antwort kann dann eben individuell sein. Das ist auch etwas, was wir wollen, dem Schüler keine vorgefertigten Antworten zu geben, sondern, wo Kontroversen sind, die Fragen zu stellen und über die Fragen zu sprechen und nicht nur über die Antwort. Ja, zusammengefasst noch einmal, der didaktische Mehrwert ist eben die multiperspektivische Darstellung konfliktträchtiger Momente in der Geschichte und damit verbunden auch die Analyse solcher Prozesse in den Regard croisé, also dem Schüler die Sichtweise des anderen nahe zu bringen. Weiterhin dann eben die Einbettung nationaler Geschichte in einen europäischen, teilweise auch globalen Kontext. Und das ist auch etwas, was die Schüler am meisten interessiert. Die wollen tatsächlich weg von dieser nationalen Geschichte. Die wollen wissen, wie es in anderen Ländern zugegangen ist. Und hier lernt der Schüler wirklich, dass seine eigene Geschichte nicht isoliert von der Geschichte der anderen verstanden werden kann. Und zuletzt dann eben die Annäherung an die Geschichte, die unterschiedliche, verbunden mit der methodischen Arbeit, die ich eben kurz angerissen habe, durch verschiedene Interpretationsansätze und auch durch verschiedene Erinnerungskulturen. Ein großer Raum wird der Erinnerungskultur im dritten Band, also dem ersten, den wir gemacht haben, schon eingeräumt. Hier auch wieder für den Ersten Weltkrieg, also dass der Schüler erkennt, jeder hat eine andere Art und Weise, mit seiner Geschichte umzugehen, und es gibt kein eines festgefügtes Geschichtsbild. Die genannten Punkte sind vielleicht nicht alle revolutionär. Wer sich mit Geschichtsdidaktik befasst, wird das immer wieder finden. Ich denke nur, dass dieses Buch das in einer Konsequenz umsetzen kann, dadurch, dass wir immer multiperspektivisch arbeiten, als in traditionellen Geschichtsbüchern beider Länder. Damit wäre ich am Schluss und danke für die Aufmerksamkeit.